Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Ich spreche noch ein kurzes Gebet. Jesus Christus, seit ein paar Wochen beschäftigen wir uns mit dir und deiner wilden Seite. Und wir tun das so mit dem, was wir von dir irgendwie so gesehen haben oder erkannt haben, tun es mit unseren Worten. Und wahrscheinlich werden wir dir damit nicht wirklich gerecht. Deshalb bete ich, dass du dich selbst, uns, die wir hier sitzen, zeigst, wie du bist, so über die Worte hinaus dich uns offenbarst. Amen. Todesmutig, bei diesem Wort geben einem ein paar Assoziationen durch den Kopf, Bilder wie zum Beispiel dieses hier. So, ich denke natürlich bei diesem Wort auch an ernsthaftere Bilder. Am 4. Januar zum Beispiel hat eine Lawine in der Schweiz, Berner Oberland, einen Tourengeher verschüttet. Seine Freunde, die dabei waren, denen gelang es relativ schnell, ihn auszubuddeln. Sie rufen die Bergwacht, der Hubschrauber kommt. Als der Rega-Arzt, die Rega ist in der Schweiz die Bergrettung per Hubschrauber, als der Rega-Arzt diesen Mann irgendwie mit den Nötigsten versorgen will, geht eine zweite Lawine ab und verschüttet 9 Personen, die mittlerweile da sind. 4 sterben, unter anderem dieser Arzt. Der Mann, der zum zweiten Mal verschüttet wurde, wird auch zum zweiten Mal geborgen. Und nachher in dem Interview mit den Kollegen dieses Arztes sagt einer, sie seien keine todesmutigen Helden. Sie wollten Leben retten, aber sie würden nicht da reinfliegen, um ihr eigenes zu riskieren. Und trotzdem tun sie es. Oder ein Fluss bei Rosenheim, die Mangfall, Juli 2009. 2 Jungen geraten irgendwie an so einem Wehr in Not. Am Ufer sind Erwachsene, die da spazieren gehen oder joggen. Und 8 Erwachsene stürzen sich sofort da in das Wasser rein, bringen sich selbst damit in Lebensgefahr. Die 2 Jungen werden gerettet, aber einer von diesen Erwachsenen, Helmut Hochreiter, stirbt später im Krankenhaus an den Kopfverletzungen, die er davongetragen hat. Und seine Frau Melanie, die mit ihm ins Wasser gesprungen ist, stirbt einen Tag später auch. Oder ein Mann, da muss ich nicht viel sagen, weil es sofort klingelt bei euch. S-Bahn hilft einigen Kindern gegen Jugendliche, die ihnen Geld abnehmen wollen. Dominik Brunner wird von 2 von ihnen zu Tode geprügelt. Letztes Bild. 334 Feuerwehrleute sind am 9-11-Tag gestorben bei dem Versuch, andere da rauszuholen. 343 habe ich gelesen. Alles todesmutige Leute, alles Leute, die ihr Leben verloren haben, um Leben zu retten. Manche bewusst, weil es ein Stück weit zu ihrem Berufsrisiko gehört. Andere unbewusst, weil sie vielleicht gar nicht so viel Zeit hatten, um darüber nachzudenken, was es für sie selbst an Gefahr mit sich bringen kann. Und man könnte tausende solcher Leute aufzählen, die wir todesmutig nennen würden. Todesmutig, weil ihnen sozusagen das Leben, bewusst oder unbewusst, nicht das Wertvollste war, was sie kennen. Manche Leute, dieser todesmutigen Leute, nennen wir Märtyrer. Manche von ihnen sind sehr berühmt. Bonhoeffer stirbt im KZ wegen seines Kampfes gegen die Nazis. Martin Luther King stirbt, weil er für die Abschaffung der Rassentrennung kämpft. So. Manche von diesen todesmutigen Leuten kommen auch mit dem Leben davon. Vielleicht erinnern sich einige, dass wir Shelter Now mal hier hatten, jedenfalls einen Vertreter davon, die, ich weiß nicht wann das war, 2000, 2001, irgendwann dann in Kabul den Taliban in die Hände fielen und dort eigentlich so gut wie tot waren schon. Todesmut begegnet uns in Film und Fernsehen, ne, oder in Literatur. William Wallace letzte Woche stirbt für die Freiheit der Schotten. Gandalf fällt da in den Graben, könnte man nicht sagen, ne, also in diesen Abgrund, weil er seine Gefährten da vor diesem Ungeheuer bewahrt. Todesmut verbindet sich manchmal auch mit dem Patriotischen, jedenfalls vor einiger Zeit noch. Da galt sozusagen ein Soldat, der im Kampf fällt, als jemand, der den Heldentod stirbt. Und ich habe da an das Niederwalddenkmal gedacht. Kennt ihr das? Am Rhein bei Rüdesheim, so ein Riesending Richtung Frankreich gerichtet, so an der Grenze, ne? Also heute mögen wir die ja, aber irgendwie als es gebaut wurde, war in Frankreich noch der Feind. Und wenn man diese Texte da liest, also ich glaube, heute würde das wohl keiner mehr so in Stein meißeln, aber ich lese es mal vor, also sehr patriotisch und heroisch, ja. Es braust ein Ruf wie Donnerhall, wie Schwertgeklirr und Bogenprall zum Rhein, zum deutschen Rhein, wer will des Stromes Hüter sein? Durch 100.000 zuckt es schnell und alle Augen blitzen hell. Der deutsche Jüngling fromm und stark beschirmt die heilge Landesmark. Er blickt hinauf in Himmelsauen, da Heldenväter niederschauen und schwört mit stolzer Kampfeslust, du Rhein, bleibst deutsch wie meine Brust. Solange ein Tropfen Blut noch glüht, noch eine Faust den Degen zieht und noch ein Arm die Büchse spannt, betritt kein Feind hier diesen Strand. Und ob mein Herz im Tode bricht, wirst du noch drum ein Welscher nicht. Also die Welschen, als Schweizer weiß ich das, die Französisch sprechen, haben wir immer die Welschen genannt. Wirst du drum ein Welscher nicht, also der Rhein, ne? Reich wie an Wasser deine Flut ist Deutschland ja an Heldenblut. So, furchtbar, finde ich das ein bisschen. Aber dieser Todesmut, der steckt da schon drin. Ne? Also was mich an diesen Beispielen, die ich jetzt aufgezählt habe, immer, wenn sie mir begegnen, so merkwürdig berührt, ist die Nähe des Todes mit dem, der hier so mutig gerechnet wird. Wo der Tod doch sonst in meinem Leben wirklich nichts verloren hat. Der Tod ist doch mein größter Feind. Und todesmutige Leute flüstern mir sozusagen ins Ohr, und das ist das, was mich so merkwürdig berührt: Nein, es gibt noch einen größeren oder größere Feinde. Es gäbe Dinge, sagt der Todesmut, für die es sich zu sterben lohne. Es gäbe Dinge, die seien gewichtiger als das Leben. Dinge, die schwerer wiegen als ein Menschenleben. Jetzt zeige ich euch einen kleinen Ausschnitt, oder es ist eigentlich ein Trailer zu einem Film. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, irgendwie zu recherchieren, ob da was dran sein soll an diesen 21 Gramm. Irgendwann kommt für jeden von uns im Leben der Tod sehr nahe. Nicht erst dann, wenn es an unser eigenes Sterben geht. Und dann wird die Frage nach dem Gewicht unseres Lebens relevant. Die Frage, was verlieren wir, wenn wir sterben? Verlieren wir dann alles? Die Frage, was besitzen wir, wenn wir noch leben? Wir haben den Tod weitgehend an Spezialisten delegiert, aus unserem Alltag raus. Und diese Leute sind auf eine andere Art und Weise todesmutig. Sie sind mutig, dem Tod jeden Tag ins Auge zu sehen. Ärzte, Sanitäter, Sterbebegleiter, solche Leute. Aber in unserem Leben kommt da kaum noch vor. Der Sonntag heute wird den Tod und die Frage nach dem Gewicht des Lebens mitten in deine Gedanken reintragen, außer du gehst jetzt noch schnell. Und das wird dich seltsam berühren, wenn es dir so geht wie mir. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir über den Tod reden, damit wir richtig leben können. So, Todesmut spielt auch bei Jesus, dem wilden Messias, eine große Rolle. Jetzt ist also die Einleitung vorbei und es kommt zum Hauptteil. Das ist ja das bekannteste Detail am Leben dieses Mannes, Jesus von Nazareth, die Art seines Todes. Selten hat man ihn einen Helden genannt. Aber er war einer, der den Tod in Kauf nimmt für etwas, was mehr Gewicht hat als das Leben. Was mehr wiegt als 21 Gramm. Dieses Etwas war zum einen seine Vision vom Leben. Und ihm war von Anfang an klar, Diese Vision würde ihn sein Leben kosten. Das war, dass, wenn man die Evangelien liest, die Lebensberichte, merkt man, das kommt nicht am Schluss irgendwie so aus Versehen über ihn, hat er auch nicht mit gerechnet, sondern da steuert er von Anfang an drauf zu. Damit hat er gerechnet, das war ihm immer klar. Wir haben euch in den letzten 4 Wochen diese Vision, die Jesus lebte, versucht vor Augen zu malen. Ich wiederhole nochmal kurz diese 4 Stichworte. Was Jesus ausmachte und damit seine Vision vom Leben. Unbeirrbar hieß der erste Sonntag, da ging es eigentlich hintergründig um Hoffnung. Jesus, der unbeirrbar Hoffnung in diese Welt trug. Unbeirrbaren Hoffnung festhielt. Das zweite, antireligiös. Jesus, der Glaube versteht als eine Form von Beziehung und nicht von religiöser Dienstleistung, um Gott irgendwie näher zu kommen. Entwaffnend, Jesus, der eine Liebe lebt, die entwaffnend ist, der die Macht der Liebe für größer hält als die Macht der Gewalt, der sagt, liebt eure Feinde, das wird die Welt verändern. Und dieser Jesus, der kompromisslos an Werten festhielt, an Reinheit, Ideale lebte. So, diese Dinge hatten für Christus ein größeres Gewicht als das Leben selbst. Dafür lohnt es sich zu sterben. Diese Dinge, so glaubt er, werden den Tod überdauern. Und Paulus sagt das später mal, alles wird vergehen, aber diese Dinge nicht. Und 3 davon stehen da, Hoffnung, Liebe, Glaube. Jetzt komme ich zu dem Text, um den sich heute alles dreht. Gegen Ende der Wirksamkeit Jesu, Johannes 12, 20 bis 26. Ich habe gedacht, ich werfe ihn einfach hier oben dran, ohne ihn vorzulesen. Ich erzähle so ein bisschen nach, aber wenn du Lust hast, kannst du da oben mitlesen, ob ich ungefähr das Richtige sage. Da sind Leute, die wollen Jesus sehen. Es sind Festtage in Jerusalem. Passafest steht an. Ein richtiger Trubel, mehr als wenn Kiliani hier bei uns ist. Diese Leute wollen Jesus kennenlernen. Und sie haben Glück, denn sie kennen jemanden kennt, der einen kennt, der Jesus kennt. Ja, die wollen Jesus sehen, diesen Typen mit der großen Vision, diesen Typen, der in diesem Land gerade irgendwie das Unterste nach oben kehrt, der das Land verrückt macht, der gestern einen Einzug in dieser Stadt hatte wie ein Rockstar oder wie ein Olympiasieger. Das, was wir am Palmsonntag immer feiern, das war einen Tag vor dieser Begebenheit hier. Jesus ist also prominent mittlerweile und da wollen Leute ihn kennenlernen. Philippus und Andreas sprechen sie an, also erst Philippus und der dann den Andreas und der dann, die gehen dann zusammen zu Jesus. Mit geschwellter Brust bereiten sie den Empfang vor. Man könnte sich das auch anders vorstellen. Man könnte sich auch vorstellen, dass sie mit so einer lässigen Coolness zu Jesus gehen und sagen, hey, da wollen wieder 2 dich sehen. Ich weiß, es nervt ein bisschen der Fanclub, aber sollen wir und so. Ich glaube allerdings nicht. Ich glaube eher, dass sie irgendwie die Chance hier wittern. Ne? Gestern dieser Einzug. Also endlich kommen sie mal raus aus ihrer ominösen Ecke, wo gerade die Frommen sie irgendwie immer in eine ganz komische Ecke schieben und sie im Prinzip auch bekämpfen. Und jetzt sind hier Ausländer, wahrscheinlich Griechen, die interessiert sind an ihrer Sache. Und diese Menschen haben sie mit Herr angesprochen, ne? Also mit Hochachtung so. Sie haben Leute kennengelernt, die irgendwie, von denen sie das Gefühl haben, hey, die merken, dass wir für die richtige Sache kämpfen. So ist mein Eindruck. So, und jetzt kommen sie also zu Jesus. Man weiß gar nicht, ob sie diese Ausländer jetzt schon dabei haben oder nicht. Ist auch egal. Jesus scheint tatsächlich darauf einzugehen. Er sagt, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Also, die Zeit ist reif. Freunde, es geht los, die Show beginnt. Es ist Zeit, dass die Welt mich in meiner Herrlichkeit kennenlernt. Sieht, wer ich wirklich bin. So, und dann dieser Satz, der den Jüngern den gleichen Schauer über den Rücken jagt, wie er mir über den Rücken jagt, wenn ich der Sterblichkeit des Menschen und damit ja meiner eigenen begegne. Dieser Satz, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Also wenn Jesus von Showdown redet, von Herrlichkeit, von Vollendung seiner Vision, dann meint er sein eigenes Sterben. Und zwar, und das unterscheidet ihn von dem normalen Helden, der einen Heldentod stirbt, dieses Weizenkornbild, ne? Er sagt nicht, mein Tod ist sozusagen die Folge meiner Vision, meines Kampfes. Wenn ich dafür kämpfe, dann ist der Tod eben der Preis. Sondern er sagt, es ist die Grundlage. Der Tod ist die Grundlage dafür, dass überhaupt realisiert werden kann, was ich möchte. Das Sterben, ich bin nicht bereit für eine Idee zu sterben, einfach weil ich sie nicht aufgeben werde und wenn es mich das Leben kostet. Sondern er versteht sein Sterben so, es wird sozusagen den Boden bereiten, damit diese Idee ins Leben kommt, diese Vision. Erst wenn das Weizenkorn stirbt, dann erfüllt es seine eigentliche Bestimmung und dann wird daraus Frucht, Leben. Der Tod ist nicht das Ende des Lebens, der Tod ist der Anfang. Leben stirbt, damit Leben entsteht. So. Und jetzt, an dem Punkt müssen wir, und dafür werde ich die meiste Zeit heute verwenden, vom Kreuz reden. Denn davon redet er ja verschlüsselt, ne? Dieses Weizenkorn, was stirbt. Er redet vom Kreuz. Vielleicht hast du schon 100 Predigten über das Kreuz gehört. Das ist ja recht zentral. Vielleicht hast du noch nie wirklich eine gehört, kann auch sein. Vielleicht denkst du, du hast total verstanden, was das Kreuz soll und denkst, oh, na, wo könnte ich jetzt eigentlich auch gehen? Vielleicht ist dir aber auch genau das, was das Kreuz ausmacht, echt das Suspekte an diesem christlichen Glauben. Und das kann sogar so sein, wenn du schon 100 Predigten darüber gehört hast. Jesus wird hingerichtet an einem Kreuz, von außen betrachtet, Folge seiner Vision, vor allen Dingen Folge seines Anspruchs, er würde im Namen Gottes diese Vision aufrichten, er sei Gottes Sohn und würde das Reich Gottes hier auf Erden bringen. Er stirbt also als Heretiker, aus jüdischer Sicht jedenfalls, als Gotteslästerer. Und aus römischer Sicht, die ja daran beteiligt sind, stirbt er als gefährlicher Aufrührer. So gesehen wäre also von außen gesehen der Tod die Konsequenz seines Lebens. Er sieht aber, habe ich ja schon gesagt, den Tod als Voraussetzung dafür, dass in die Realität kommt, was er gelebt hat. Und die Frage ist, warum? Was soll das da am Kreuz? So, und jetzt beamen wir uns mal zurück ins erste Jahrhundert und in die Gesellschaft und Kultur des Palästina des ersten Jahrhunderts. Und du musst mal versuchen, dich reinzuversetzen in einen Menschen, der damals gelebt hat und was für ein Weltbild so ein Mensch gehabt hat. Wärst du damals geboren, dann wärst du höchstwahrscheinlich ein sehr religiöser Mensch. Ich pauschalisiere jetzt ein bisschen, ne? Aber höchstwahrscheinlich wärst du ein ziemlich religiöser Mensch. In deinem Leben würden religiöse Rituale eine große Bedeutung spielen. Du wärst Jude, du hättest täglich mehrere Gebetszeiten, die du einhalten würdest. Du würdest am Sabbat streng darauf achten, keine Arbeit zu verrichten. Du würdest den Tempel als einen heiligen Ort verehren, an dem Gott zu treffen ist. Du würdest dort, wenn du es besonders ernst meinst, auch immer wieder hinpilgern, wenn du jetzt nicht selbst in Jerusalem wohnst. Und du würdest es völlig normal und logisch finden, dass in diesem Tempel blutige Tieropfer stattfinden. Es wäre für dich ein normaler Gedanke, dass man Gott dadurch Ehre gibt und um Vergebung der eigenen Sünden bittet. So, also der Gedanke, dass Tierblut anstelle deines Blutes fließt, wäre dir völlig vertraut. Das fändest du nicht befremdlich. Der Gedanke, dass du vor dem heiligen Gott Jahwe, dessen Name du nicht aussprechen würdest, so heilig ist, ja? Der Gedanke, dass dein Leben vor seinem nicht bestehen kann, dass du Sünder bist, das wäre deine Überzeugung. So, aber auch das Wissen, wenn ich das Gesetz halte, wenn ich den Geboten nachkomme, wenn ich Opfer bringe, dann kann ich daran auch etwas ändern. So, das wäre ein Teil deines Weltbildes. Und einmal im Jahr am großen Versöhnungstag, dem Yom Kippur, dem größten Feiertag, würde der hohe Priester, der oberste Priester, einmal im Jahr ins Allerheiligste gehen und symbolisch die Sünde des ganzen Volkes auf die Hörner eines Widders legen und ihn in die Wüste schicken, jagen. Und sozusagen deine Schuld und die des ganzen Volkes würde mit diesem Widder so. Heute noch sagen wir Sündenbock, ne? Wenn jemand fremde Schuld auf sich lädt oder ihm aufgeladen wird. So, wärst du ein Jude des ersten Jahrhunderts, dann wäre dir dieses Denken sehr vertraut. Du würdest vielleicht auch darunter leiden, möglicherweise, dass all das, die Gesetzlichkeit, die Religiosität, all die Regeln, all der Kult, dass in all dem so Gott selbst lebendig kaum erlebbar ist. Es gibt Berichte, es gäbe Berichte in deiner Religion von Menschen, die Gott erlebt haben, aber die sind 500 oder 1000 Jahre alt. Du würdest vielleicht ein bisschen drunter leiden, dass es nur noch Kult ist irgendwie. Du würdest dich fragen, warum dein Leben so unfrei ist, warum der Glaube auch eine Last ist und warum so wenig von der anderen Seite zurückkommt, wenn man selbst so viel investiert. Du würdest vielleicht auch darunter leiden, dass durch all das, deiner Erfahrung nach, du nicht so richtig wirklich ein besserer Mensch wirst. So, das wäre ungefähr dein Lebensbild von dir selbst, von Gott, von der Welt. Und dann wäre es möglich, dass du ein paar Jahre später nach diesen Ereignissen einen Petrus predigen hörst oder einen Paulus. Und diese Leute würden sagen, hey, damals dieser Jesus von Nazareth, der für diesen Wirbel sorgte mit all den Wundern in dem Land hier, was er gepredigt hat, der gekreuzigt wurde, wisst ihr noch? Das war der Sündenbock, das Opferlamm. Ein für alle Mal hat er die Sünde unseres Volkes, die der ganzen Welt sogar, in die Wüste getragen. Sein Blut floss für deines. Sie würden sagen, vergiss den Tempel. Sie würden es nicht ganz so platt sagen, ja, aber das wäre im Prinzip die Message. Vergiss den Tempel, vergiss die Opfer, vergiss das angstbesetzte Einhalten von Gesetzen. Dieser Sündenbock war Sohn Gottes und er hat alles, was sich von Gott trennt, selbst getragen. Und darum ist zwischen dir und Gott Frieden. Und sie würden sagen, warum ich das weiß, weil dieser Jesus Christus auferstanden ist, wir haben ihn gesehen und er ist jetzt Herr der Welt. So, in etwa, kurz. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, wenn du das hören würdest, dass du diesem Prediger seine Geschichte nicht glauben würdest. Weil sie deine eigene Religion sehr in Frage stellt, heftig in Frage stellt. Aber, und darum kommt es mir an, du würdest verstehen, was er meint. Gerade das würde dich ja ärgern. Aber du bist eigentlich in diesem Denken zu Hause, in diesem Denken, zwischen mir und Gott ist das Hauptproblem Schuld. Für Schuld muss Blut fließen, nicht meins, sondern das eines Opfers. Du hättest dich geärgert über die Message, aber vor allen Dingen deshalb, weil du sie sehr genau verstanden hättest. Was es bedeuten würde, wenn Gott selber der Sündenbock würde. Ja? Vielleicht, es könnte auch sein, dass dich die Message umgehauen hätte. Nicht geärgert, sondern umgehauen hätte. Es könnte sein, dass du verstanden hättest, dass das Weizenkorn, wenn es stirbt, dass das Leben hervorbringt. Totale Versöhnung mit Gott nämlich, ewiges Leben. Wenn Gott für mich stirbt, was für einen Beweis von seiner Seite brauche ich noch, um zu kapieren, er steht auf meiner Seite. So, du hättest vielleicht kapiert, dass das Frieden bringen würde, Freiheit, Glaube, all das. So. Also was ich euch sagen will, hättest du damals gelebt, wären dir diese Bilder sehr vertraut und du würdest verstehen, viel besser verstehen, was dort am Kreuz passiert, als wir, die wir postmoderne Europäer des 21. Jahrhunderts sind. Opferkult spielt in deinem Leben, hoffe ich, keine so große Rolle. Was bedeutet für uns das Kreuz? Warum ist für unser Denken das nicht einfach nur ein Heldentod, sondern Lebensquelle? Warum ist das für unser Denken ein Weizenkorn, was gesät wird und dann Frucht bringt? So, ich glaube tatsächlich, auf der einen Seite müssen wir uns die Mühe machen, den geschichtlich-kulturellen Hintergrund, den religiösen Hintergrund des frühen Judentums zu verstehen, in dem dieses Kreuz aufgerichtet wurde. Sonst verstehen wir Jesus nicht, weil Jesus war Jude. Jesus selbst hat aber auch verschiedene Bilder gebraucht, um zu beschreiben, was da passiert. Nicht nur das mit dem Opferlamm. Einmal sagt er zum Beispiel, ich gebe mein Leben, um eure Freiheit zu erkaufen. Freiheit von der Sklaverei des Bösen. Das ist aber auch eine Sprache, die ein Jude versteht, weil zur Identität dieses Volkes gehört die Befreiung der Sklaverei aus Ägypten. Lange in der Vorzeit, ne? Aber das macht die Identität dieses Volkes aus. Gott hat uns befreit, real. Oder ein anderes Mal, Jesus bricht Brot und sagt, das Brot hier, das ist mein Körper, den gebe ich für euch, esst es. Es symbolisiert, dass ihr Anteil habt an meinem Sterben, wie wenn ihr selbst sterben würdet, und an meinem Leben, wie wenn ihr selbst leben würdet. Er macht das auch mit dem Wein, ne? Beschreibt damit sein Blut, das er vergießt. Und dieses Brot, das hat er gebrochen am Passafest. Und das ist das Fest, an dem man sich an die Befreiung aus Ägypten erinnert. Also wir müssen das Judentum verstehen, um zu verstehen, was Jesus da tut, da am Kreuz. Wir müssen es verstehen, weil Gott nicht in unserem Jahrhundert Mensch wurde und in unserer Kultur, sondern damals. Das hat eine Bedeutung. Er wurde auch nicht in Unterfranken Mensch, sondern in Palästina. So, aber auf der anderen Seite müssen wir irgendwie eine Sprache finden, die unsere ist, um das zu beschreiben. Was passiert denn da am Kreuz für mich, für uns? Was da passiert, scheint das zu sein. Am Kreuz wird auf eine radikale, einmalige, universale Weise die Verbindung zwischen Gott und Mensch hergestellt. Und zwar, das ist wichtig, nicht durch uns, sondern durch Gott, von seiner Seite her. Trotzdem, warum? Wie? Was ist daran das Sinnvolle? Ich versuche euch zu sagen, welche Sprache ich verstehe, sozusagen. Vielleicht ist das auch eine, die ihr versteht. Wie ich das Kreuz verstehe, das ist nicht völlig losgelöst von dem, was ich da eben gerade beschrieben habe, ne? Im ersten Jahrhundert, aber es ist doch eine andere Sprache. Also da ist Gott, der Leben schenkt, der Schöpfer von Leben, und da ist auf der anderen Seite der Mensch Geschöpf. Und damit vergänglich. Und dieser Vergänglichkeit begegne ich ab und an. Und es jagt mir einen Schauer über den Rücken. Und nicht nur das, er ist nicht nur vergänglich, sondern meistens erlebt der Mensch auch das, was wir Leben nennen. Das hat nicht immer diesen Namen auch wirklich verdient. Es sind nicht einfach 99 wundervolle Jahre, sondern das Leben ist irgendwie auch in sich kaputt. So, und jetzt tauscht dieser Gott mit dem Menschen. Er wird zunächst mal Mensch, kommt auf meine Stufe, erniedrigt sich und lebt Leben vor. Lebt mir Leben vor. Und dann wären wir wieder in diesen letzten vier Predigten. Er verbreitet Hoffnung, unbeirrbar. Er lebt eine lebendige Spiritualität, zeigt, was Glaube ist, Beziehung, antireligiös. Er liebt unbegrenzt, sogar seine Feinde, entwaffnend. Und er steht doch für hohe Ideale von Werten, für Reinheit, für Gerechtigkeit. Er sagt nicht, das Leben wird leichter, wenn wir das alles ein bisschen runterschrauben. Er will ein Ideal von Leben leben. Kompromisslos. Und dann beugt er sich am Kreuz noch tiefer runter. Denn das würde mir noch nicht reichen, dass er so wird wie ich und mir sagt, schau, so geht's, mach's mal nach. Er beugt sich noch tiefer runter, begibt sich nicht nur auf eine Stufe mit dem Menschen, sondern erniedrigt sich unter den Menschen. Tauscht die Rolle mit dem Tod, mit der Todverfallenheit des Menschen. Gibt sich in unsere Hand. So, das Kreuz zeigt sozusagen auf furchtbare Weise, wie der Mensch ist. Der Mensch ist letztlich einer, der Gott mit Füßen tritt und ihn tötet, wenn er kann. Oder ihn erst überhaupt gar nicht erst erkennt. Das sehe ich im Kreuz. Und auf der anderen Seite zeigt mir das Kreuz auf krasse Weise, wie Gott ist. Einer, der sich aufgibt, selbst wenn der Mensch ihm so mitspielt. Der dieses liebt, eure Feinde bis aufs Letzte lebt. Also, andere Bilder. Der König wird der Unterdrückte. Der Richter wird der Verurteilte. Der Mächtige wird zum Ohnmächtigen, und zwar freiwillig. Damit die Ohnmächtigen, die Verurteilten, die Unterdrückten glauben können, dass so Gott so ist. Und dadurch leben können, frei werden. So, das Weizenkorn stirbt und es bringt viel Weizen hervor. Ich habe versucht, mit meinen Worten zu beschreiben, wie ich das Kreuz verstehe. Jetzt müsste man noch sagen, okay, was wächst jetzt aus diesem Kreuz, aus diesem Tod des Weizenkorns? Was ist dann jetzt die Frucht? Und ich glaube, ein ganz wichtiges, was wir manchmal ein bisschen vernachlässigen, das Erste, was Jesus da sagt, wenn man jetzt nochmal, man muss nicht den Text zurückblenden, aber wenn wir das nochmal vor Augen hätten, ist das Leben, was daraus wird. Ewiges Leben. Ich mag es, deswegen rede ich nicht so oft davor. Ich mag es nicht so, wenn Christen immer schnell vom ewigen Leben reden. Deswegen kann ich manchmal auch mit diesen Spirituals der Schwarzen, ich mag die Musik, aber letztens habe ich mal wieder mehrere hintereinander gehört, weil ich in einer Veranstaltung war, wo ich die nicht verlassen konnte. Die Musik war super, aber ich habe gedacht, die singen immer nur vom Himmel. Das Leben hier ist klar in der Sklaverei entstanden, ne? Und immer die Hoffnung auf den Himmel. So diese Jenseitsvertröstung. Aber wenn dir der Tod mal wirklich sehr nahe kommt, wenn du erlebst, wie eisig sein Atem ist. Spätestens dann wird dir auffallen, dass das tatsächlich extrem wichtig ist und Hoffnung gibt, wenn man weiß, was danach kommt. Dass Gott mir Leben gibt, selbst wenn ich sterbe. Das mag dann nicht so relevant für mich sein, wenn ich mitten im Leben stehe und das Gefühl habe, ich bin gesund und mir geht's gut. Aber das wird sehr relevant, wenn der Tod näher kommt. Viele von euch kennen den Matze, 29 Jahre alt, und er liegt gerade im Sterben, schon seit Wochen. Gehört zu unserer Gemeinde, für einige ist er ein enger Freund, wird immer schwächer und schwächer und wir müssen zuschauen. Das mitzuerleben, ohne Hoffnung, dass auf der anderen Seite Leben wartet, das könnte einen um den Verstand bringen. Denn es ist so sinnlos, der Tod ist so sinnlos, so vernichtend. Und er wird uns alle irgendwann einholen, vielleicht nicht mit 29, vielleicht mit 99, aber dann mit der gleichen unverminderten Härte. Aber die Hoffnung darauf, dass auf der anderen Seite Leben wartet, ändert extrem viel. Der Tod bleibt, was er ist. Ne? Nur das letzte Wort hat das Leben. Man könnte sagen, am Kreuz hat Gott dem Tod das Zepter aus der Hand genommen und es dem Leben in die Hand gedrückt. Das Weizenkorn stirbt, weil es Leben hervorbringt. Der Schöpfer gibt sein Leben auf, damit das Geschöpf lebt. Und damit die Vision real wird, die der wilde Messias gelebt hat. Ich sage nochmal diese vier Punkte. Damit uns Hoffnung beseelt und nicht Verzweiflung. Selbst angesichts Leid und Vergänglichkeit und all diesen Dingen. Damit Gottesbeziehung entsteht und nicht nur Religion. Wo wir irgendwie Gottes Gnade versuchen zu verdienen mit weiß ich, was wir so religiöse Dinge tun. Damit Menschen anfangen, andere Menschen so zu lieben, wie Gott sie liebt. Damit Menschen Kraft bekommen, ihr Leben zu ändern, kompromissloser zu leben, besser zu leben. Ich wollte euch hier eigentlich einen Clip zeigen, weil der Film, den ich meine, ganz gut beschreibt, nochmal irgendwie ein Bild mir liefert, was am Kreuz passiert. Aber der Film hat keinen so richtig guten Ausschnitt, der passend gewesen wäre. Deswegen erzähle ich ihn nur kurz. Ich habe so ein paar Bilder, da seht ihr es. 7 Leben, Will Smith. Allein deswegen passt er nicht so ein bisschen, weil er so ein bisschen amerikanisch ist und Will Smith. Und ich glaube, das hätten wir Deutschen besser verfilmen können, irgendwie kerniger. Na, wie auch immer. Es geht jedenfalls um diesen Film, um einen Mann, diesen Ben, Will Smith, der hat einen Unfall verschuldet. Das kriegt man erst am Ende des Films mit, aber so für die Geschichte müsst ihr es jetzt am Anfang wissen. In diesem Unfall sind 7 Leute ums Leben gekommen und er verschenkt jetzt durch den Film, das begreift man auch erst so nach und nach, er verschenkt sein eigenes Leben an 7 andere. Er spendet seinen rechten Lungenflügel oder linken, weiß nicht mehr. Er gibt einen Teil seiner Leber, eine Niere, glaube ich auch, bin ich mir ganz sicher. Er verschenkt sein Haus am Meer einer alleinerziehenden Frau, die gar nicht weiß, wie ihr geschieht. So, und am Ende schenkt er einer Frau, in die er sich verliebt hat und die ohne Herztransplantation nur noch wenige Wochen zu leben hat und die eigentlich keine Aussicht hat, ein Organ zu finden, der schenkt er sein Herz tatsächlich. Er nimmt sich das Leben, um es dieser Frau zu schenken. Und tatsächlich formuliert die Bibel an einer Stelle sowas Ähnliches. Sie sagt, der Mensch soll ein neues Herz bekommen. Ein gesundes. Das Gesunde muss gegen das Kranke ausgetauscht werden. Und es stirbt der dafür, der das gesunde Herz hat. Es stirbt der dafür, der das gesunde Herz hat. Ich weiß, dass das nur Bilder sind für das, was mir das Kreuz bedeutet, ne? Vielleicht helfen sie, das zu verstehen. Und wer das annimmt, der lebt, sagt die Bibel. Wer das annimmt, der lebt. So, ich kann euch das Kreuz irgendwie nicht besser erklären. Es ist vielleicht eine Wahrheit, die man mit dem Kopf auch nicht verstehen kann. Das ist irgendwie nicht logisch. Es ist nicht logisch zu sagen, ach so, Gott hier, Mensch hier, klar, gibt sein Leben hin, damit der Mensch lebt. Ja, ist mir logisch, kann ich nachvollziehen. Wo muss ich unterschreiben? Es ist nicht logisch. Es ist mehr eine Wahrheit, die du auf einer anderen Ebene als dem Verstand begreifst. So wie manchmal Geschichten wahr sind, selbst wenn sie fiktiv sind. Ne? Das Kreuz ist nicht nur Fiktion. Aber um die Wahrheit da drin zu erleben, müsstest du dich drauf einlassen. Du müsstest sie zu glauben beginnen oder du müsstest sie zu suchen beginnen. Du müsstest sie vielleicht Gott bitten, zeig mir das. was da drin steckt. Vielleicht kann auch ein Hinweis sein, dass du ahnst, okay, manches davon passt. Mein Herz fühlt sich nicht gesund an. Oder du ahnst, die Verbindung zwischen mir und Gott, die ist aber sowas von unterbrochen. Oder vielleicht knickst du tatsächlich unter Schuld zusammen. Oder du bist ein Mensch, der sich einfach nach einer besseren Welt sehnt, nach mehr Gerechtigkeit, nach Hoffnung, nach ehrlicherem Leben, was weiß ich. Und wenn das so ist, dann frag dich mal, ob das Kreuz dir irgendetwas zu sagen hat in dem. Ob es dich anspricht, ob da Wahrheit rüberkommt. Und was dann passieren kann, ist, dass Glaube entsteht. Das ist was anderes. Glaube ist was anderes als überzeugt sein. Oder etwas wissen, verstanden haben. Glaube ist was Tieferes. Es ist letztlich etwas, was nur Gott in dir entstehen lassen kann. Und was du nie zufriedenstellend wirst mit Worten anderen erklären können. So dass ihnen Licht aufgeht und sagen, dann glaube ich das auch. Okay. Zum Schluss noch dies. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu diesem Text kurz. Glaube hat seinen Preis. Wir haben ja in dieser Reihe immer verglichen, wie ist Jesus und wir sind kleine Christus. Hä? Was bedeutet das eigentlich für uns, wenn Jesus todesmutig ist? Da steht dieser Vers, wenn wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und dann sind wir wieder beim Anfang. Wir sind wieder bei diesen Momenten, wo uns der Tod begegnet und das Leben so zerbrechlich wird. Und wieder bei der Frage, okay, was ist mein Leben wert? Was wiegt mein Leben? Gehen mir diese 21 Gramm über alles? Wenn ich nichts kenne, was mir wichtiger ist? Nichts, wofür es sich lohnen würde, es aufzugeben, es loszulassen? Dann sagt Jesus, dann wirst du es verlieren am Ende. Mit dem Tod wird es vorbei sein. Aber wenn du es loslässt, wenn du es loslässt, mit anderen Worten, wenn du dein Leben einem gibst, der sein Leben für dich gibt, dem gibst, der Leben gibt, dann wirst du es finden, behauptet der Kühn. Dann wirst du leben, ewig sogar, was nicht kurz ist. Jesus nennt das Nachfolge, ne? Sein Leben loslassen nennt er Nachfolge. Also, das heißt ja nicht, sein Leben loslassen heißt ja nicht irgendwie sich sein Leben nehmen. Das heißt, ich gebe es einem anderen und folge ihm. So, er nennt das Nachfolge. Und in der Situation damals, wo Jesus das Kreuz ein paar Tage vor sich hat, ne, da bedeutete Nachfolge nun tatsächlich Lebenshingabe inklusive des Risikos, dass es dir selbst auch dein Leben kosten kann. Und es gibt Leute, denen kostet ihr Glaube tatsächlich ihr Leben. In dieser Zeit werden Menschen auf der Welt, verlieren Menschen auf der Welt ihr Leben, einfach nur, weil sie glauben. Weil sie glauben, dass sich das lohnt. Ich will keine heroischen Reden hier schwingen, weil ich nicht weiß, ich bin auch ein verweichlichter Wohlstandskind, ne, das Angst vorm Zahnarzt hat. Ich weiß nicht, was ich wählen würde, wenn ich zwischen dem Leben und dem Glauben entscheiden müsste. Ist jetzt leicht hier zu sagen. Aber Hingabe ist tatsächlich der Preis für Leben. Vielleicht kann man auch sagen, den Weg von Egoismus, den Weg von Leben festhalten, den Weg von alles für mich, das haben wir ja schon ausprobiert. Und so richtig glücklich macht es nicht. Jesus sagt, okay, dann probier den anderen Weg. Probier mal Leben loslassen. Gottes Leben sozusagen in sich zu tragen, das wird uns Christus tatsächlich auch in dieser Hinsicht ähnlicher machen. Wir werden Menschen, die tatsächlich Wichtigeres kennen als das Leben. So, jetzt komme ich mal zu dem Film. Die Frau, bin wirklich gleich fertig. Die Frau, die liegt dann in diesem Film am Ende so in der Badewanne. Und dann taucht sie den Kopf so unter Wasser, bis ihre Ohren unter Wasser sind. Und dann hört sie den Herzschlag, ihren eigenen. Also den Herzschlag dieses Herzens von Ben. So in etwa schlägt das Herz des Messias, des wilden Messias, in einem Menschen, der ihm glaubt und ihm nachfolgt. So, und wenn diesem Menschen das nächste Mal der Tod begegnet, dann wird er immer noch erschauern, aber er wird wissen, okay, hier schlägt eine Art von Leben, die nicht aufhört, selbst wenn ich sterbe. Okay, jetzt singen wir zwei Lieder nach der Predigt. anders als sonst. Und nach dem ersten werde ich ein Gebet sprechen. Vielleicht ist es für manche von euch ist dran zu sagen, okay, es wäre dran, einen Schritt zu gehen, wo ich diesem Jesus mein Leben anvertraue. Dieser Schritt ist nichts anderes als ein Gebet. Wenn das für dich dran ist, dann kannst du nachher einfach im Stillen ein Gebet mitsprechen, was ich spreche. Das würde bedeuten, dein Leben loszulassen und es Christus anzuvertrauen und ihn zu bitten, dass sein Leben in deines kommt. Also wenn ihr mögt, betet dieses Gebet mit. Ich werde immer nur einen Satz sagen und dann eine Pause machen, dann kannst du es in Gedanken nachsprechen. Bete es nur mit, wenn es wirklich dein Gebet auch ist. So. Jesus Christus, ich danke dir für dein Leben. Und ich danke dir für dein Sterben. Vielleicht habe ich nicht in allen Facetten verstanden, was das Kreuz bedeutet. Aber ich will glauben, dass du mir damit alles gibst, was du mir geben kannst. Und darum will ich dir mein Leben geben. Und ich bringe mit, was zu diesem Leben gehört. Versagen und Angst und Schuld. Und ich bitte dich, dass du mir ein anderes Herz gibst. Ich vertraue einfach darauf, dass wenn ich das Leben loslasse, ich das Leben bekomme. Und ich bitte dich um deinen Geist, der mir Hoffnung gibt, Beziehung zu Gott. Ich bitte dich um deinen Geist, der mich mit Liebe erfüllt, mehr als ich selber habe. Ich bitte dich um deinen Geist, der mein Leben verändern wird. Jesus, ich vertraue dir und ich bete, dass du dich mir zeigst. Amen. Wir stehen noch auf und empfangen den Segen Gottes. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wenn du eben dieses Gebet mitgesprochen hast und für dich heute irgendwas Klick gemacht hat, dann empfehle ich dir, teil das mit irgendjemandem, den du gut kennst. Sag es irgendjemand, rede mit irgendjemand darüber.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.